Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. In einer Woche findet der ESC in Basel statt, der grösste Songwettbewerb der Welt. Die ganze Stadt wird zu einem grossen Partyplace. Und wir von Apropos sind mit drin. Am Freitag, 16. Mai, nehmen wir im ESC Village beim Messeplatz vom 2 bis 3 einen Live-Podcast auf. Thema, logischerweise, der ESC. Zuhören und zuschauen kostet nichts, der Eintritt ins Village ist frei. Wenn ihr noch nichts vorhabt am Freitag und dann zufällig zu Basel seid, mich würde es freuen. Und jetzt zum Apropos von heute. Heute bei Apropos Konklave. Ab heute wählen 130 Kardinale in der Sixtinischen Kapelle den Nachfolger von Papst Franziskus. Sie wählen so lange, bis jemand in der Kapelle zwei Drittel fallen Stimmen hat. Bis weißer Rauch aufsteigt und sagt, Habemus Papa.
Annuncio vobis, gaudium magnum, Habemus Papa.
Es ist ein uraltes Ritual, geheimnisvoll, aus der Zeit gefallen und vielleicht darum so faszinierend. Wie läuft das genau ab? Wer ist Favorit? Und wie heilig ist die Wahl am Schluss wirklich? Das alles fragen wir heute Marc Beise, der Italien-Korrespondent von der Süddeutschen Zeitung und dem Tagesanzeiger. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Hi Marc.
Hallo, grüß dich.
Marc, bald fängt das Konklave an, die Wahl vom Nachfolger von Papst Franziskus. Können wir mit den allersimpelsten Basics anfangen? Warum heisst das Konklave eigentlich Konklave?
Naja, das kommt vom lateinischen cum clave, also mit dem Schlüssel, und weist eben darauf hin, auf diesen ganz alten Brauch, 800 Jahre ist er schon alt, dass die Kardinäle sich einschließen oder einschließen lassen, um einen neuen Papst zu wählen, sich ganz darauf konzentrieren und auch erst wieder rauskommen, eigentlich aus diesem Konklave und eigentlich sogar auch aus dem Raum, in dem sie sich treffen, wenn sie den neuen Papst gefunden haben. So war das früher auch tatsächlich. Die waren also wirklich buchstäblich in einem Raum zusammen, tagelang, wochenlang. Das längste Konklave hat fast 3 Jahre gedauert. Das war ein ziemlicher Aufreger. Das war gar nicht in Rom, sondern in Viterbo. Und seit 1878, also weit über 100 Jahre, findet es jetzt schon so statt, wie wir das kennen, dass die Kardinäle eben in die Sixtinische Kapelle im Vatikan einziehen und unter dem berühmten Bild von Michelangelo, das jüngste Gericht, dann ihre Stimme abgeben in Wahlgängen, so lange, bis es, wie du gesagt hast, eine Zweidrittelmehrheit gibt.
Aber schlafen, da ist sie nicht dort.
Nee, das war aber früher in der Tat auch so, sogar noch ziemlich lange. Ich glaube, das ist erst in den 70er Jahren, in den 1970er Jahren geändert worden. Damals haben sie in der Nähe der Sixtinischen Kapelle geschlafen, nicht in der Kapelle selbst. Sie ist ja, wer die kennt, die ist ja nicht sehr groß, 40 Meter lang und irgendwie 12 Meter breit oder so. Aber da in der Nähe gab es dann so kleine Schlafkammern, wo die untergebracht waren. Das hat man geändert. Mittlerweile fahren sie nach der Vormittags- und nach der Nachmittagssession, an der es jeweils 2 Wahlgänge gibt, wieder zusammen im Bus in das Gästehaus des Vatikan, wo ja der verstorbene Papst sogar gewohnt hat, wie man weiß. Und dort gibt's dann auch was zu essen. Aber sie dürfen eigentlich nicht miteinander reden und nicht miteinander kommunizieren, denn sie sind ja im Konklave.
Genau, das hat nicht geändert. Sie sind abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Wie macht man das heute ganz konkret, dass die nichts mitbekommen von außen?
Ja, also die müssen, wenn sie da einbuchen in das Gästehaus, also für das Konklave, sind ja jetzt schon alle da, die sind auch jetzt schon im Gespräch, aber wenn dann wirklich das Konklave beginnt, müssen sie endgültig ihre Handys abgeben. Sie haben keine Kommunikation. Sie sind angehalten, auf ihren Zimmern zu bleiben. Die Fensterläden sind zu. Sie sind also wirklich abgeschirmt. Trotzdem soll es ja so sein, und viele, die jetzt zuhören, haben ja den Film Konklave auch gesehen, wo das beschrieben wird. Das ist, glaube ich, ganz realistisch, dass man dann mal ausbüxt, dass man mal im Treppenhaus sich trifft für eine Absprache.
Das ist ein Konklave, Aldo, und kein Krieg.
Es ist ein Krieg, und du musst dich bekennen, wo du stehst.
Aber das ist im Grunde ist das schon ein kleiner Verstoß gegen die Regeln.
Das ist ein guter Hinweis mit diesem Film. Weil dort sieht man auch, dass das rein technisch schon gar nicht so einfach ist. Es gibt die eine Szene mit dem Dekan, wo der Ralph Fiennes spielt, wo man sieht, dass sie Fenster müssen abdecken müssen wegen der Vibration, dass man das nicht ablösen kann. Wie macht man das technisch heute, dass das nicht plötzlich gleich überwacht wird von außen?
Man vertraut den Kardinälen da natürlich schon ein Stück weit, dass die sich an die Regeln halten. Aber auch Kardinäle sind Menschen und deswegen halten sie sich wohl nicht so hundertprozentig an die Regeln. Aber die eigentlichen Verhandlungen sozusagen, wer könnte denn jetzt der neue Papst werden? Und dann werden ja auch Seilschaften gebildet. Wollen wir nicht den nehmen? Und wenn ihr den auch unterstützt, das wäre doch gut und sowas. Das findet eigentlich jetzt schon statt. Die 133 Kardinäle sind, soweit ich weiß, mittlerweile alle hier in Rom angekommen. Sie sehen sich, sie dürfen jetzt noch miteinander reden. Sie sehen sich jeden Tag mehrmals. Sie treffen sich vormittags beispielsweise zu den großen Sitzungen, wo sie auch Entscheidungen fällen. Sie sind ja im Moment die Gesetzgeber der Kirche und sie regeln also auch Dinge in Bezug auf das Konklave, die geregelt werden müssen. Zum Beispiel hatte man das Problem sich vorgenommen, dass es eigentlich nach den Regeln der Kirche nur 120 Kardinäle im Konklave geben darf. Jetzt hat aber Papst Franziskus so viele neue Kardinäle berufen, dass es eigentlich 135 sind. Zwei sind krank, also immer noch 133. Da musste also ausdrücklich ein Beschluss gefasst werden, dass man sich an die Regeln hält, die der verstorbene Papst Franziskus aufgestellt hat, dass also alle 133 einziehen dürfen. Also sowas wird jetzt gerade besprochen. Außerdem halten alle mal eine kurze Rede und sagen mal, was sie vom neuen Papst erwarten. Das war zum Beispiel bei Franziskus vor 12 Jahren der Moment, wo er völlig überraschend zum Favoriten aufstieg, weil er eben eine kurze Rede gehalten hat, die alle sehr beeindruckt hat und auf die man dann später zurückkam. Von daher kann es also sein, dass jetzt in diesen Tagen, ohne dass wir das genau wissen, sich schon der neue Papst im Grunde herausschält.
Das Entscheidende wird aber dann wirklich in der Kapelle passieren. Wenn alles so geheim ist, wie man sagt, warum wissen wir denn so viel über den Ablauf?
Ja, das ist eine gute Frage, weil eigentlich sind die Kardinäle bei Höchststrafe verpflichtet, nicht über, auch im Nachhinein, nicht über das Konklave zu sprechen, schon gar nicht über Abstimmungsverhältnisse und wer wie viele Stimmen bekommen hat und solche Fragen, aber auch nicht über den Ablauf. Und witzigerweise wissen wir sehr vieles von dem, was wir heute wissen, von Papst Franziskus, denn der hat ziemlich freimütig über die beiden für ihn wichtigen Konklave gesprochen, also das, bei der sein Vorgänger, der deutsche Kardinal Ratzinger, gewählt worden ist und dann auch über sein eigenes Konklave. Und er wurde auch mal darauf angesprochen, warum er denn darüber so redet. Er hat in seiner Autobiografie auch darüber berichtet und so. Und da hat er gesagt, ja, man darf eigentlich nicht drüber reden, aber ich bin ja der Papst und ich darf alles. Und aus diesen Schilderungen kann man sich das jetzt so ungefähr zusammenreimen, wie es grundsätzlich passiert. Aber wie es diesmal konkret passiert, das weiß wirklich niemand. Und wer behauptet, und das ist jetzt spannend in den nächsten Tagen in Rom natürlich, wir haben ja Tausende von Journalisten aus aller Welt, die hier sind, auch einige absolute Vatikankenner, die immer hier sind, viele, die jetzt nur so eingeflogen sind. Und wer jetzt behauptet, er hätte was gehört, er wisse was und wer sei Favorit und wer wäre das ganz bestimmt und wer wäre das ganz bestimmt nicht, das können wir getrost vergessen. Es kann niemand wissen, was gerade passiert.
Also kann man gar nicht sagen, wer Favorit ist.
Naja, es gibt natürlich schon Favoriten im Rennen, über die wird viel geredet. Es gibt ja auch Wettbüros, die auch wie auch sonst immer Wetten abschließen und die Quoten sind zum Beispiel für den jetzigen oder für den bisherigen Kardinalstaatssekretär, also sozusagen den zweiten Mann des Vatikans, Pietro Parolin, die besten. Der gilt allgemein als Favorit, aber es gibt ja auch den berühmten Satz, wer als Papst ins Konklave hineingeht, wird garantiert als Kardinal wieder rauskommen. Das heißt, ich wäre mal nicht so sicher, ob Parolin es wirklich schafft. Es werden noch einige andere Namen gehandelt. Viele glauben, dass diesmal wieder ein Italiener dran ist, denn Die Italiener sind jetzt dreimal nicht zum Zuge gekommen und stellen ja nach wie vor auch das größte Kontingent an Kardinälen. Aber es gibt auch einige Favoriten außerhalb Italiens. Es gibt einen großen Favoriten, kann man sagen, auf den Philippinen. Der philippinische Kardinal Tagle wird immer wieder genannt. Der wäre sehr spannend, denn der ist von der Abstammung her halber Chinese. Und das wäre ein bisschen dann wie damals bei Johannes Paul II., dessen Wahl ja die Sowjetunion herausgefordert hat. Und wenn wirklich Tagle gewählt werden würde, dann würde man China herausfordern. Zu China hat ja der Vatikan ein sehr angespanntes Verhältnis. Aber wie gesagt, es kann alles ganz anders kommen. Es kann ein sehr konservativer Amerikaner drankommen. Es kann ein Afrikaner, diese noch konservativer, drankommen. Es kann einer der Gefolgsleute von Franziskus drankommen. Er hat ja sehr viele der Kardinäle berufen. Das heißt, man könnte annehmen, dass jetzt viele da sind, die eben sein Erbe fortsetzen wollen. Alles offen.
Kannst du mir noch kurz etwas sagen über das Ritual selber, wie genau gewählt wird?
Ja, also der Tag an und für sich, an dem es losgeht, also der Mittwoch sieht ja so aus, dass es vorher noch einen großen Gottesdienst gibt im Petersdom, in dem die Kardinäle nochmal alle eingeschworen werden auf die große Aufgabe, die sie da haben. Nach dem Verständnis der Kirche ist es ja so, dass Gott durch die Kardinäle spricht. Also sie müssen sorgfältig sozusagen in sich hineinhören, um die Stimme Gottes zu hören. Das wird ihnen dort alles nochmal erklärt. Dann gibt es diesen feierlichen Einzug in die Sixtinische Kapelle. Dann müssen alle anderen Menschen die Sixtinische Kapelle verlassen. Der Letzte, der einzieht, ist zufälligerweise auch der Favorit, Pietro Parolin, der Kardinalstaatssekretär. Das hängt aber nur damit zusammen, dass er sozusagen der Ranghöchste ist und auch der, der das Konklave leiten wird. Und dann gibt es den berühmten Ruf Extra Omnes, also alle hinaus.
Extra Omnes.
Und dann werden die Türen verschlossen. Dann wird es einen ersten Wahlgang geben an dem Nachmittag. Da rechnet niemand damit, dass der schon die Entscheidung bringt. Danach ist der erste Tag vorbei. Alle fahren in das Gästehaus, sammeln sich. Natürlich hat man jetzt schon einen ersten Anhaltspunkt. Wir nicht, weil wir die Abstimmung nicht kennen. Aber die Kardinäle haben natürlich jetzt schon mal gesehen, wer hat überhaupt Stimmen bekommen, wer hat wie viele Stimmen bekommen, auf wen könnte es zulaufen. Gibt es zwei Lager? Und dann in den folgenden Tagen, vormittags und nachmittags, jeweils Sitzungen mit jeweils zwei Wahlgängen. Und so geht das immer weiter. Nach jedem Wahlgang, der nicht erfolgreich ist, werden die Stimmzettel verbrannt. Das ergibt den berühmten dunklen Rauch. Und wir wissen, es hat noch keine Entscheidung gegeben. Und erst wenn dann wirklich die Zweidrittelmehrheit steht, werden die Stimmzettel nicht mehr verbrannt. Und das gibt den weißen Rauch und die Massen auf dem Petersplatz, mit dem man rechnen kann, Zehntausende, Hunderttausende werden jubeln und sagen, Habemus Papam, wir haben einen neuen Papst.
Annuntio vobis, gaudium magnum, Habemus Papam.
Der Ablauf, wie heilig spirituell ist er oder wie ethisch politisch?
Also eigentlich ist er total spirituell heilig. Da gibt es auch genaue Worte, die die Kardinäle sagen müssen, wenn sie dann vortreten. Also sie sitzen ja in Bänken rechts und links an der Längsseite der Sixtinischen Kapelle, haben also den Stimmzettel vor sich, schreiben den Namen drauf ihres Favoriten, sollen dann auch mit verstellter Schrift schreiben, damit man das nicht zuordnen kann. Vermutlich blinzelt auch mal einer von rechts oder links und guckt, was macht der Nachbar. Der hält dann die Hand so ein bisschen davor, wie in der Schule sozusagen. Und dann werden ja die Stimmzettel abgegeben, und zwar dergestalt, dass die Kardinäle aufstehen, an die Stirnseite des Saals gehen und die mit einem Blick nach oben zum jüngsten Gericht, zum lieben Gott, eben dann in die Urne werfen. Das ist alles total heilig, aber weil es sich ja um Menschen handelt und um Macht, die da ausgeübt wird und die entschieden wird und es sehr wichtig ist für die Kirche, wer Papst wird, ein Reformer, ein Konservativer, ein Menschenfänger, ein Bürokrat. Das sind ja alles Überlegungen, die die haben, wenn sie abstimmen. Deswegen ist es natürlich auch ein großes politisches Spiel und man überlegt genau, was man da tut und soll ich den anderen unterstützen oder nicht und welches Signal gebe ich mit meiner Stimme. Und dann kommen eben, was wir vorhin schon sagten, die Momente, wo man dann am Abend im Gästehaus dann womöglich noch heimlich Absprachen trifft für den nächsten Tag. Das ist ein Schauspiel, bei dem wir leider nicht so viel sehen.
Wenn man sich jetzt die letzten paar Papstwahlen anschaut, dann kann man sagen, dass immer auf einen progressiven, einen eher konservativen Papst gekommen ist. Wir haben ja lange über den Papst Franziskus geschwätzt in unserer letzten Nachruffolge. Wenn man jetzt sein Vermächtnis anschaut, muss man davon ausgehen, dass jetzt eher wieder jemand kommt, der eher konservativ ist.
Also das könnte man vermuten. Es gibt ja schon vor allen Dingen Hoffen, dass die Konservativen in der Kirche, weil die Unzufriedenheit mit Papst Franziskus war ja sehr groß bei den Konservativen. Insbesondere in Amerika ist das ein richtiger Kulturkampf geworden. Ungefähr die Hälfte der amerikanischen Kardinäle waren gegen Franziskus und in diesen dem Präsidenten Trump nahestehenden erzkonservativen Kreisen. Das ist noch viel schlimmer, da haben die den ja wirklich gehasst als Kommunisten. Auch die afrikanischen Bischöfe sind sehr kritisch, weil er ihnen zu progressiv war, weil er zu viele Rechte für Frauen und Homosexuelle und so weiter zugelassen hat. Also von daher, die Konservativen versuchen schon seit Jahren eigentlich, sich in Stellung zu bringen und hoffen sehr stark, dass es jetzt einen Rückschlag gibt in der Kirche. Aber Franziskus hat auch viele Anhänger, insbesondere auch unter den italienischen Kardinälen gehabt, übrigens auch unter den Deutschen, also der Münchner Erzbischof Marx, den manche so ein bisschen als Königsmacher sehen, weil er hinter den Kulissen viel Einfluss ausübte, war ja eher ein Anhänger von Franziskus, dem hätte er sogar noch liberaler sein können. Und man muss halt sehen, Franziskus hat den Großteil der Kardinäle, die da jetzt abstimmen, ernannt. Und wenn man mal annimmt, dass er sich das sorgfältig überlegt hat, müssten das Menschen sein, die eher fortschrittlich sind und eher reformerisch eingestellt sind und deswegen eher den Kurs von Franziskus fortsetzen wollen. Aber mal ganz formal kann man, glaube ich, sagen, im Konklave gibt es einen großen konservativen Block und einen großen Reformerblock. Und wenn man aber weiß, dass 2/3 Mehrheit erforderlich ist, wird die Entscheidung vermutlich irgendwo in der Mitte fallen. Deswegen vermute ich, dass jemand ans Ruder kommt, der nicht so stark reformorientiert ist, wie das Franziskus am Anfang war, aber auch nicht so konservativ, wie das seine Gegner gerne hätten. Und wie der sich dann im Laufe der Jahre entwickelt, das weiß man sowieso nicht. Das wusste man ja auch bei Franziskus vorher nicht.
Was glaubst du, wie lange wird das Konklave dauern?
Ja, das ist ja sehr unterschiedlich. Es gab in der Geschichte alles. Es gab mal ein Konklave, das wirklich an einem Tag zu Ende war. Und es gab ein Konklave, das fast 3 Jahre gedauert hat. Ein berühmtes Konklave in Viterbo, allerdings im Mittelalter. Waren nur so 2 Dutzend Kardinäle und dem musste man dann zum Schluss sogar die Essensration kürzen und das Dach abdecken, damit die Sonne reinschien, damit die einfach mal irgendwann zum Ergebnis kamen. Dazwischen ist alles möglich. Die meisten erwarten eigentlich ein schnelles Konklave. Die sagen, in den Tagen jetzt wird schon so viel vorbesprochen, dass sich da was rauskristallisiert und nach 2-3 Tagen sollte das zu Ende sein. Aber man weiß es nicht. Ich bin jedenfalls darauf eingestellt, ich bleibe da so lange auf dem Petersplatz oder in der Nähe des Petersplatzes, bis wir wissen, wie es weitergeht.
Wenn es denn so weit ist, wenn es einen neuen Papst gibt, wie soll denn Kardinal sicherstellen, dass wirklich weißer Rauch rauskommt und kein schwarzer?
Vorher wurde das ja nur über die Stimmzettel sozusagen ausgesteuert, ob die mitverbrannt wurden oder nicht. Heute nimmt man Chemikalien dazu. Also das ist schon sehr eindeutig. Am Ende, der weiße Rauch wird als weißer Rauch zu erkennen sein.
Und dann? Wie geht's weiter mit dem neuen Papst?
Naja, also er wird erstmal auf den Balkon kommen. Er wird dort angekündigt werden von einem der Kardinäle. Dann ist es ein bestimmtes Ritual, das dazu führt, dass erst der Vorname, der bürgerliche Vorname des Papstes genannt wird. Dann gibt es einige Worte dazwischen und dann kommt erst der Nachname. Das heißt, da ist man nochmal so eine Unsicherheit, wenn das ein gebräuchlicher Vorname ist oder man nicht so genau weiß, wie die alle mit Vornamen heißen, bürgerlicherseits, dann kann es sein, dass man nach dem Vornamen noch nicht genau weiß, wer das ist, aber dann wenige Augenblicke später kommt der Nachname und dann ist der Jubel groß, der Papst tritt nach vorne und wird etwas sagen. Das war bei Franziskus auch ganz spannend. Der hatte das nicht vorbereitet. Er wusste eigentlich gar nicht, was er sagen sollte und sagte dann mit einem Lächeln einfach bloß:
Fratelli e sorelle, buonasera.
Buonasera, also guten Abend. Und da hatte er schon das Herz der Römerinnen und Römer auf dem Petersplatz gewonnen.
Mal schauen, ob das der neue Papst denn auch wird können, das Herz gewinnen von denen, die auf dem Petersplatz stehen. Marc, ein gutes Konklave wünsche ich dir und danke für das Gespräch.
Sehr gerne und wir können uns gemeinsam, glaube ich, auf spannende Tage freuen. Tschüss!
Das war es. Unsere Sendung über das Konklave, die jetzt bald anfängt. Ich habe geschwätzt mit Marc Beise, dem Italien-Korrespondent vom Tagesanzeiger und der Süddeutschen Zeitung. Die Folge von «Apropos» hat Sarah Spreiter produziert. Ich heiße Philipp Loser, wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.